Am vergangenen Wochenende war es mal wieder soweit. Die WWE hat Crown Jewel veranstaltet. Dazu gab es ja unsere Preview bereits. Und ja, diesmal waren sie ja nicht in Australien. Diesmal waren sie nicht in Saudi-Arabien so rum, sondern in Australien. Und wir wollen natürlich darüber reden, wie hat uns die Show gefallen. Und dazu begrüße ich natürlich wieder den Dennis.
Moin, moin.
Moin. Ja, wir hatten ja schon zusammen das Vergnügen mit der Preview. Jetzt also auch die Review. Mein Gott.
Wer hätte das sagen können?
Ja, ne? ich habe nach dem Event immer noch nicht raus, wohin die Gürtel am Ende gehen. Aber egal.
Hey, die gehen nach Saudi-Arabien. Das ist doch offensichtlich. Ja. Also die wurden, ja. Hast du den Clip doch gesehen, wie sie mit Security eingeflogen wurden in diesen Riesenkoffern aus Saudi-Arabien nach Australien? Jetzt bei Raw hatten sie es ja nochmal, weil sie ja nochmal in Australien waren. Jetzt gehen die wieder zurück, werden nochmal aufpoliert und kommen wieder in dieses Museum. Ist doch offensichtlich.
Großartig. Aber ja, gut, reden wir dann, wenn wir bei den Matches sind, nochmal ein bisschen drüber. Aber tatsächlich, wir starten mal einfach durch, würde ich sagen, ohne großes Drumherum. Das erste Match. Wir hatten Bronson Reed gegen Roman Reigns in einem Australian Street Fight. Und ja, das war natürlich erstmal so klar, ne? No DQ. Die haben auch versucht, so ein bisschen australische Sachen da reinzubringen, hatten aber eigentlich nur Cricketschläger und Rugbybälle. Ja, als erstes prügeln sie sich ein bisschen durch das Publikum und so. Das war ganz nice, muss man sagen. Das ging ganz gut los, ohne diese Roman Reigns Aufwärmphase, nenne ich es jetzt mal. Die haben eigentlich gleich losgelegt, was sehr cool war, fand ich. Und ja, deswegen von meiner Seite aus nicht zu meckern. Unterhaltsam fand ich dann, dass Roman Reigns sich unter anderem dann die Rugbybälle genommen hat und versucht hat, Paul Heyman damit abzuwerfen. Einmal und einmal auch Bronson Reed. Wo ich dachte, Bronson Reed juckt das Null und Paul Heyman, ja, den hat er, glaube ich, einmal getroffen und ein zweites Mal wollte er noch werfen, da hat er nur die Ringseile getroffen. Das war ein bisschen Comedy, ein bisschen noch mit bei, aber sonst, ja, erstmal bis zu dem Zeitpunkt nichts Spannendes im Match geschehen, sage ich jetzt mal, weil wir haben zwar diesen Streetfight, aber naja, die geben sich halt auch ordentlich, aber das Paul Heyman an der Seite, aber irgendwann passiert ja was und was passiert dann, Dennis? Kannst du dich daran erinnern? Natürlich kannst du das.
Ich nehme mal an, du meinst den Moment, als Roman Reigns Bronson Reed durch deine übliche Barrikade spieren wollte und dann Bron Breakker spawnt und sagt, nein, ich spiere hier dich.
Oh ja.
Ich nehme an, du spielst darauf an. Dann hatten wir, war Roman ja dezent im Nachteil natürlich, 2 gegen 1. Mhm. Da haben sie ihm noch eine, ja, bisschen so shieldartige Bomb durchs Kommentatorenpult geballert und dann hätte man ja denken können, Mensch, ja, jetzt der Roman geliefert, ne? War der Roman denn geliefert, Arne?
Nee, nicht wirklich, weil, wie das natürlich so üblich ist, der Heel, der kommt einfach raus, nichts um die Ecke geschossen. Und dann kamen natürlich die Faces, Jay Uso und Jimmy Uso mit ihren Song, aber natürlich auch nur den Song von Jay, damit die ganz Crowd abjieten kann. Warum auch nicht, ne? Hype und so.
Macht ja Spaß so, aber das kannst du auch in der Pre-Show machen. Schickst in der Pre-Show Jay Uso raus, der jeetet ein bisschen, hält eine kleine Promo, sagt schönen Tag noch und fertig. Hätten die auch
einen Sinn. Dann hätte die Pre-Show auch mal einen Sinn. Halbwegs.
Ich hatte den Sinn. Ich lese mir nicht mal durch, was da passiert ist, weil es passiert sowieso nichts.
Nee, eben genau. Deswegen vollkommen durch. Ja, aber sagen wir, wie es ist. Die haben sich da so ein bisschen durchgehend da geprügelt und alles. Eigentlich hätte man ja auch sagen können, naja, das sind 3 gegen 2 und sie sind damit eigentlich überlegen, aber nein, waren sie halt nicht. Bronson Reed und Bron Breakker prügeln die da schon ganz gut weg. Ja, am Ende, das fand ich dann ein bisschen auch unglücklich, aber es war dann halt so, es war ein Tisch aufgebaut, Bronson Reed wollte da Roman durchbefördern. Roman war schon erledigt, der war schon am Ende seiner Kräfte eigentlich. Eigentlich wollte Bronson Reed da ursprünglich auch mal durchspielen, aber das hatte dann auch schon alles nicht geklappt. Naja, und dann versuchte Jay nochmal ihm zu helfen, indem er Anlauf nimmt und Bronson Reed wegspiert. Aber Bronson Reed hat das mitbekommen, hat Roman da hinfallen lassen Und Jey Uso speert dann einmal Roman Reigns durch den Tisch. Und dann kann Bronson Reed den Deckel drauf machen und das Ding war durch. Und somit gewinnt Bronson Reed. Hätten wir uns auch denken können, als Australier, Mensch, lässt er den nochmal gewinnen. Ist ja auch gut. Dann geht das wahrscheinlich doch noch in eine dritte Runde. Aber ja, was sagst du zu dem Matchausgang? Hast du damit gerechnet oder kam das ein bisschen überraschend?
Ich hatte eigentlich so ein bisschen eher tatsächlich gedacht, dass Roman hier 2-0 durchgeht und dann widmet er sich Braun Breaker, bis er an Rollins rankommt. Wäre eigentlich meine Idee gewesen. Aber ich finde es das cool, dass du Bronson Reed hier gewinnst. Mir gefällt das eigentlich, weil ich habe halt nicht geglaubt, dass Bronson Reed gegen fucking Roman Reigns gewinnt. Klar, nicht clean, aber eigentlich auch nicht unclean, weil sie waren in der Unterzahl und haben trotzdem gewonnen. Das ist halt auch schon beachtlich durchaus. Und wie gesagt, es gab Cody Rhodes, der einen One-on-One den Mann gepinnt hat, und es gibt Bronson Reed, der das gemacht hat. Das ist eine große Nummer. Wenn man mal ehrlich ist, so groß fühlt es sich tatsächlich eigentlich nicht an, aber es war so. Klar, mit sehr viel Hilfe von Braun Breaker, da brauchen wir nicht drüber reden, aber trotzdem. Er hat eine Chance bekommen, you fucked up. Ja, das kann man auch so sagen. Zumal Roman wollte deren Hilfe ja nicht. Jetzt haben sie ihm sie gegeben und sie haben verkackt. Ich könnte mir vorstellen, der Roman war nicht so amused, oder?
Nö, der war richtig angepisst, hat das denen auch noch mal ins Gesicht gesagt und hat gesagt, ich will euch bis Weihnachten nicht mehr sehen. So. Das kann ich auch verstehen. Man ist dann irgendwie angepisst. Und ey, ganz ehrlich, ich finde das auch besser. Roman soll auch alleine zeigen, dass er Sachen drauf hat. Und Jimmy und Jay sollen auch ihren Kram endlich mal machen und keine Ahnung. Mir geht die Story da eh viel zu lang wieder und deswegen, ich bin froh, dass Roman jetzt mal von sich aus sagt, Digga, haltet euch mal fern, ich will euch erst zu Weihnachten wiedersehen im Familienkreis und hier lasst mich einfach erstmal in Ruhe. Das finde ich sehr gut, gefällt mir. Wunderbarer Abschluss, das war noch so nach dem Match. Dann geht Roman auch in die Kabine zurück, ich dachte kurz, vielleicht kommt noch was, aber nein, nichts weiter. Jay geht dann auch, Jimmy auch und dann war das Ding durch.
Ja. Ja, aber die Frage ist ja jetzt, also Roman hat zu denen ja nicht nur gesagt, ich will vor Weihnachten, sondern auch, ey, alle Leute glauben, ich krieg meinen Scheiß nicht alleine hin, ich mach meinen Scheiß allein, ich hab's euch gesagt. Nur mal so als kleiner Kontext dazu. Und die Frage ist ja nun, ich will euch bis Weihnachten nicht mehr sehen, heißt es, er chillt jetzt bis Weihnachten oder arbeitet der Mann zwischendurch auch noch?
Also ich würde sagen, er arbeitet noch. Ich denke, wir sehen ihn schon bald wieder. Vielleicht zur Survivor Series und eben zum Aufbau vielleicht auch zweimal schon davor. Könnte ich mir so vorstellen. Würde ich jedenfalls auch feiern. Wäre ziemlich unangenehm, wenn wir ihn dann auch wirklich die ganze Zeit jetzt selber nicht sehen würden. Dann wäre die Aussage auch im Nichts verpufft eigentlich.
Ja, und wir nehmen das ja jetzt hier erst am Dienstag, das heißt, Raw ist schon gewesen, da gang es ja mit den Usos noch ein bisschen weiter, wo dann hat ja Jay zu ihm gesagt, ja, hier, ne, vielleicht hat er ja recht, wir sollten uns um unseren Kram kümmern und du hast heute gegen Match gegen Bronson Reed, ich komme nicht mit raus, ich muss mich um mein Number One Contender Match kümmern. Ja, wie ist das wohl geendet? Genau, Jimmy wurde verdroschen, da kam Jay raus, dann hat ein Bier gefressen, ja, buhu. So, hatte böse Rippe fürs Main Event, ob der Number One Contender wurde, wer weiß das schon, aber
nein.
Ja, ganz ehrlich, split die Usos wieder gerne auch in unterschiedliche Roster erstmal. Ich habe jetzt genug Interaktion mit den beiden gesehen, reicht. Ich will die Usos in keiner Weise sehen. Also generell, ich will die einzeln nicht sehen, ich will sie als Team nicht sehen. Zieh sie wenigstens bitte auseinander, dass ich die nicht immer wieder sehe. Das dreht sich so im Kreis. Oder einer turnt von mir aus. Aber ich will auch nicht nochmal ein Uso-Match gegeneinander sehen. Also bitte einfach. Schick die doch auch mal in Urlaub. Ich brauch die nicht.
Ja, das ist eine gute Idee, mal eine Weile lang nicht zu sehen. Und seien wir ehrlich, auch Jay ist der Gehypte von beiden. Mit denen kann man noch mal was machen vielleicht. Jimmy fällt so hinten drüber. Und wie du sagtest, schick die beiden mal in Urlaub, braucht keiner. Na,
Jimmy kann doch das alte Gimmick auftragen von Heath Slater, I Got Kids. Yeah. So, irgendwie okay, so, dann hat er wenigstens eine Identität oder so. Ist dann zwar auch nicht seine, aber ja.
Läuft.
Gut, genug über die Usos, ich hab keinen Bock mehr über die Usos zu reden, lass weiterrollen.
Nee. Okay, dann gehen wir zum nächsten Match. Das ist natürlich eines der Champions gegen Champions Matches. Und zwar Stephanie Van Kerr gegen Tiffany Stratton. Und da muss ich sagen, ja, das Match natürlich Io Sky gegen Stephanie Vaquer, da war es schwer dran zu kommen, muss man sagen. Das haben die auch nicht geschafft. Aber es war ein doch sehr gutes Match, was in meiner Wahrnehmung aber ein bisschen zu kurz ging. Das muss ich wirklich sagen. Das hätte ich schon gedacht, dass es noch ein Tickchen länger geht. Aber ja, am Ende trotzdem haben sie mir jetzt viel gezeigt. Ne? Da war viel drin. Die haben da viele gute Moves gemacht. Die haben da ordentlich was gegeben. Ein sauberes Match. Das Ding ist nur, es ging nicht wirklich um was. Und deswegen, ich hasse Champions gegen Champions Matches. Am Ende, sie siegt jetzt clean gegen Tiffany Stratton. Natürlich tut das Tiffany Stratton jetzt nicht unbedingt weh. Aber ich muss sagen, ja, es ist immer doof, wenn du das so machst. Von daher, ja, ich glaube aber, das war trotzdem das kürzeste Match mit 10 Minuten ging das gerade mal. Also, ja. Aber nett war danach noch kurz eine Rede von Stephanie Vaquer, die man merkt, sie hat sich in Englisch verbessert. Und sie hat diesmal nicht nur mit dem Titel posiert, sondern auch mit dem Ring. Ja, mehr habe ich eigentlich dazu nicht zu sagen zu dem Match. Was ist denn deine Meinung?
Ja, im Großen und Ganzen hast du eigentlich alles Relevante gesagt. Erstmal schämt euch Australien für die Reaktion bei den Entrances. Das war eine Frechheit. Das war gar nichts. Bei Tiffy ein bisschen und bei Stephanie gar nichts. Also das war frech. Das muss man mal anmerken. Ansonsten, ja. Im Match ist das Publikum in der Reihe gekommen. Die haben auch ein gutes Match abgeliefert. Das war eines der besten Tiffany Stratton-Matches seit Ewigkeiten. Was zum Teil auch an ihren Gegnerinnen liegt. Weil mit Nia Jax und Jade Cargill ist halt gar nicht so einfach, gute Matches zu machen. Soweit ist sie noch nicht. Die Frau macht das jetzt seit 4 Jahren. Wie gesagt, das war ein gutes Match. Hat Spaß gemacht. War zu kurz. Da stimme ich dir absolut zu. Ja, Tiffany ist einmal ganz fies im Moonsault-Kacke gesprungen. Das sah nicht gut aus. Aber ansonsten war das ein astreines Match, das war gut, aber ja, wie du ja auch gesagt hast, es ging halt um nichts, das ist das Problem. Man war da jetzt nicht irgendwie investiert drin, es gab keine Story. Sie haben es nicht einmal versucht. Ich meine, die beiden haben was Legendäres geschafft im Aufbau. Es gab ein Contract-Signing ohne Schlägerei. Das okay, habe ich ja, auch noch gut. nie gesehen, ehrlich gesagt.
Ja, kann man mal honorieren.
Absolut, sonst gutes Match. Ja, dass dann wieder Triple H da rauskommt und den Gürtel übergibt und dann das mit dem Ring. Ja, bitte, mach das, alles gut. Ihre Rede, das wirkte gut emotional. Ich denke mal, da hat sie durch ein paar Sympathien gewonnen, aber nächste Woche redet kein Schwein mehr davon, das ist egal. Und jetzt bitte gebt den beiden Damen Stories, und zwar vorzugsweise nicht komplett beschissene. Aber ein solch gutes Match kann man machen, tut keinem weh. Schöne Nummer.
Genau. Und damit springen wir schon zum nächsten Match. Und das nächste Match.
Nein, springen wir nicht. Warum? Nach dem Match kam erstmal das Vision Backstage-Segment.
Stimmt, das ging.
Das sollte man durchaus erwähnen.
Ja, das wird ja nochmal später relevant, hast du recht. Deswegen.
Wir gehen hier.
Erzähl doch chronologisch. Erzähl gerne, worum es geht.
Genau, wir sehen Backstage natürlich Bron Breakker, Bronson Reed, die durchaus happy sind. Paul Heyman kommt dazu, gratuliert Bronson, schmiert den beiden ein bisschen Honig im Maul, erzählt: Ah, Mensch. Jetzt, wenn man von der Zukunft des Business spricht, jetzt spricht man nicht mehr nur von, jetzt spricht man über euch beide. Ne? Und dann guckt ihr die beiden noch an. Übrigens überragend, Paul Heymans Mimik, wie er da mit seinem Kaffee in der Hand ist, ist fantastisch. Muss man ganz anmerken. Und sagt dann, ja, aber ne, Daniel Rollins nachher, der muss es heute alleine machen. Also egal, was der tut, wenn er irgendwann winkt, zur Rampe guckt, wir kommen da nicht raus. Der muss das alleine machen. Dann geht Paul Heyman weg und dann fragt Bron Breakker so, Bron, was ist denn, wenn er verliert? Dann kommt auf Paul Heyman nochmal wieder mit seinem maximalen Schmierlächeln zurück und sagt, klopft ihn an, sagt, wir wissen alle, was dann passiert und geht. Und damit endet das Segment. Und das fand ich halt durchaus erwähnenswert, weil es halt auf dem Main Event einzahlt, wo man jetzt wusste, okay, was wir in der Preview schon gesagt haben, das Ding, da darf keiner eingreifen eigentlich, das muss clean laufen. Und jetzt haben wir schon ziemlich die Bestätigung, von der Vision wird keiner kommen. Fand ich wichtig, hat das nochmal ein bisschen mehr an das Main Event reingelegt. Und das war ein gutes Segment. Paul Heyman, Gold. Absolutes Gold wieder.
Ja, kann man nichts gegen sagen. Das stimmt, da gebe ich dir absolut recht. Tatsächlich, ja, ich hatte nicht mehr auf den Schirm, dass es zu dem Zeitpunkt kommt. Aber ja, natürlich absolut richtig und wichtig. Und Ja, das macht es auch so spannend, ne? So nach dem Motto, wird das Rollins wirklich schaffen? Wenn nicht, zerbricht dann alles und so. Kommen wir später ja noch zu. Aber ja, Paul Heyman, überragende schauspielerische Leistung an der Stelle. So, aber dann kommen wir zum nächsten Match. Und ich würde sagen, das war der Banger des Abends, oder? Also,
ja, mit, schon.
Also, alleine, also wir sprechen John Cena gegen AJ Styles. Und John Cena wurde natürlich großartig angekündigt. Und dann hat er der Ringsprecherin, die Ankündigung da immer macht, hat er einen Zettel in die Hand gedrückt. Und dann wurde AJ Styles, war so richtig hart, richtig gut angekündigt mit A steht für Total Nonstop Action, weil er ja bei TNA vorher war. Dann, dass er der Boss des Bullet Clubs ja mal war. Und er natürlich bei WWE als The Face That Runs The Place betitelt wurde. Also, das war schon ein saugeiler Opener, oder?
Also, ja, das war eine sehr, sehr coole Ankündigung. Und also an AJs Reaktion kann man sich auch durchaus vorstellen, dass der das vielleicht tatsächlich nicht wusste, dass es wirklich John Cena den Zettel ihr gegeben hat. Und weil er wirkte wirklich authentisch, so ein bisschen so, okay, cool, geil, nice. Also,
ja.
Nee, das war cool. Also, das kann man mal so machen. Funktioniert natürlich nur bei Leuten mit so viel Historie natürlich, aber für den Abend, für das Match, war das war perfekt. Ein super Start.
Ja. Nicht nur auch das, mit so viel Historie, sondern auch als Ehrung. Also, das zeigt ja auch John Cena, dass er ihn mal nach vorne hebt, weil AJ Styles, der fällt immer nach hinten drüber in letzter Zeit. Und ich finde es geil, dass er da auch mal die Ehre abbekommt, sozusagen. Ne? Das ist schon.
Der Mann kriegt jetzt ein Titelmatch, ja? Also,
ja,
spann dich mal.
Alles gut. Und das Match geht dann los. Und ja, der Anfang ist ja noch relativ normal, sage ich jetzt mal. Da geht man so ein bisschen ganz normal aufeinander. Und dann fangen sie an, Aufgabegriffe. Ein Aufgabegriff nach dem anderen und dann hier und da. Und dann gehen sie von einem auf den anderen, wo man dann denkt so, okay, jetzt sehen wir mal einen Figure 4 Leglock, dann auf einmal irgendwie ein STF haben wir gesehen. Wir haben alles Mögliche gesehen. Wir haben die Walls of Jericho sogar gesehen. Das war auch nice. So, also da waren viele Dinger drin, wo man erstmal sagen muss, okay, nice. Und dann haben sie einfach nur noch abgerissen. Und das Match ging ultra lange. Und ich kann das gar nicht alles aufzählen, was sie da gemacht haben, aber sie haben alles Mögliche an Finishern rausgehauen, gegen die John Cena mal angetreten ist. Ich sag nur, AJ Styles steht in der einen Ringrechte und macht seinen Fuß so, stompt ihn auf den Boden wegen der Sweet Chin Music. Sister Abigail haben wir gesehen. Was ist dir davon im Gedächtnis geblieben? Ist da irgend so ein Move, wo du sagtest, der war so ausgezeichnet, den muss man unbedingt erwähnen?
Naja, ob die jetzt ausgezeichnet waren, schwierig. Also ich sag mal, bei den Submission-Moves waren die von Cena sah schon richtig scheiße aus zum Teil. Da hat niemand Schmerzen drin, aber egal, schwamm drüber. Da ging das los und das war einfach nur noch ein wilder Fiebertraum. Ne? Also wirklich, Gettys ist natürlich, Entschuldigung, der AKO. Und erstmal dieser Vintage-DDT, dann macht er diese Orton-Gesten, zieht den RKO durch, reicht natürlich nicht zum Sieg, das kann nur Randy Orton im RKO gewinnen, aber und er hat ja auch bei diesen ganzen Moves, die John Cena gemacht hat, hat er ja immer auch diese Mimik der Leute imitiert, also das war so lustig, weil er das halt auch so richtig beschissen macht, wahrscheinlich auch mit Absicht beschissen, aber es war massiv lustig und es gab ja nicht nur Callback-Spots für John Cenas Gegner, sondern auch für AJ Styles Gegner. Wir haben ja den Coquina-Klatsch von Samoa Joe gesehen. Wir haben den Angel Wing gesehen von Christopher Daniels, also die drei absoluten TNA X-Division Legenden damals. Es war schon cool. Und Random Dead Eye, ich weiß nicht, ob er den so gemacht hat, ob er irgendwas mit Hangman hatte, ob den noch jemand macht, das weiß ich jetzt nicht, aber hat er auch gemacht einfach. Das war cool, oder John Cena am Boden liegt und dann einfach den Undertaker macht, ihm am Hals packt da und ihm Jokeslam gibt, einen Jokeslam von John Cena. Das war ein einziger Fiebertraum, das Ding. Also wirklich.
Das war lustig. Ein Fiebertraum, aber absolut unterhaltsam. Also, man muss sagen, entertainmentmäßig war dieses Match 10 von 10. Das war so geil. Das war ein 5-Sterne-Ding. Und wie du sagtest, ja, das mit dem Deadeye, das ist wirklich eine Frage. Aber ja, ansonsten, es ging halt alles durch, ne? muss man wirklich sagen, da waren viele Dinge dran. Ja, ich muss sagen, cool fand ich auch Michael Cole, der zwischendurch dann auch mal was sagte, der zum Beispiel auch bei den DDT sagte, Vintage! Er wollte noch Randy Orton dazu sagen, aber ja, das, der Kommentar, das war auch wieder ein bisschen noch mal mit angeheizt, also total geil. Und ja, am Ende gewinnt John Cena, weil er nach diesem ganzen Finisher natürlich noch sein AA rausmacht und ja, absolut verdient, gibt dem Mann den Sieg, das ist in Ordnung. AJ Styles sah in keinem Moment schlecht aus. Und danach, die umarmen sich nochmal, geben sich die Hand. Die haben so viel Respekt, glaube ich, füreinander. Und es war einfach super schön, das mit anzusehen. Auch wenn es sich sehr lang gezogen hat. Das ging über 27 Minuten, das Match. Aber es war einfach ein richtiges Highlight für dieses Event, muss man sagen. Richtiges Highlight an den Abend.
Ja, auf jeden Fall. Das war auch das, wo das Publikum mit Abstand am lautesten war. Und im Match danach könnte man schon fast anmerken, die waren vielleicht etwas platt, aber wer will es ihnen verdenken? Hm. Ja, du hast den Kommentar erwähnt, die haben es echt auch richtig gut gemacht. Klar, jetzt bei Christopher Daniels, die haben sie nicht genannt, aber zum Beispiel bei Chris Jericho, da hat dann Wade Barrett gesagt, oh, break the walls down. Das Publikum hat dann ja auch Y2J gechantet. Die waren richtig drin, die haben richtig mitgemacht. Aber eins hat mich gestört, wo John Cena auch den Puntkick versucht. Natürlich ging der nicht durch. Und da hätte ich gerne die Kamera näher an seinem Gesicht gehabt, wie er diesem Psycho mimen will. Das konnte man nämlich leider nicht so gut sehen. Aber es war sehr witzig. Und ja, ein Move, das Publikum hat ja irgendwann angefangen, weil irgendwann saßen wir auch noch und dachten, was machen die denn jetzt noch? Wir haben irgendwann spekuliert, was können sie noch für Moves zeigen? Und dann kamst du ja auch damit und auch das Publikum irgendwann hat ja 619 gechantet. Und dann hat John Cena ihn ja in die Position zum 619 gekriegt und wir saßen und dachten, Alter, nee, das machen sie jetzt nicht, oder? Nee, ging nicht durch. AJ Styles heute in der Clothesline rum und ich glaube, so laut geboot wurde am ganzen Abend nicht einmal. Das war sehr, sehr unterhaltsam. Und ich glaube auch, das haben die improvisiert. Ich glaube, die haben gesagt, Alter, hier, guck mal hier, die chatten 619, komm, lass mal andeuten. Und ich bin mir auch absolut sicher, John Cena wird das Ding üben und den er uns noch in einem seiner letzten Matches zeigen. Wir werden noch ein 619 sehen, vermutlich gegen Dominic Mysterio oder so bei der Survivor Series. Und beim Finish hast du ja eins noch unterschlagen. Da ist ja AJ Styles vom Top Rope gesprungen. Und da haben wir diesen klassischen John Cena, fängt seinen Gegner auf, rollt durch und setzt ihn dann zum AA hoch. Nö, hat er nicht gemacht. Er hat einfach ihn gedreht, Tombstone Piledriver und dann noch ein AA hinterher. Also, das war das perfekte Ende. Das war so ein Clusterfuck. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht das perfekte Abschiedsmatch für John Cena gewesen wäre. Weil ganz ehrlich, nach den letzten Matches, ich glaube, besser wird's nicht mehr.
Nee, gebe ich dir recht. Ich glaube auch, AJ Styles wäre dem würdig gewesen, das Abschiedsmatch mit ihm zu machen. Und ich glaube auch, dass, wie gesagt, das Ding war 10 von 10. Kannst du nicht meckern. Und das mit dem Tombstone Piledriver, stimmt, das habe ich völlig vergessen zu erwähnen.
Danke. Ein Wunder bei der Menge an Moves.
Ja, ich wollte gerade sagen, du blickst da auch irgendwann nicht mehr durch, ne, weil es einfach too much ist. Aber ja, es war insgesamt war es einfach geil. Und ja, das hätte auch ruhig das Abschiedsmatch werden können. Mal gucken, was es am Ende wirklich dann wird und wo es genau stattfindet. Weil man sagt ja Saturday Night's Main Event, ich bin immer noch kein Fan davon. Aber okay, schauen wir mal.
Nee, niemand ist davon Fan, bei Saturday's Main Event. Aber mein Gott, dann werden sie die ganze Show um ihn spinnen. Das werden sie schon gut machen, glaube ich. Da habe ich wenig Zweifel. Da dürfen sie bestimmt auch überziehen, wenn es um John Cena geht.
Ja, bestimmt.
Aber natürlich, man muss sagen, ich meine, ich fand das Match auch maximal genial, aber wenn man jetzt so, es gibt bestimmt aber auch Leute, die es richtig scheiße fanden, die dann sagen, komm, ich wollte hier ein richtig geiles, kompetitives Match sehen, das war's nicht. Also, das hier war wirklich nur funny, unterhaltsam, komplett unrealistisch und Nostalgie melken, aber das muss auch sein. Ich mag sowas mal, wenn du es nicht zu oft machst, ist es geil und es war geil.
Also, das muss ich auch sagen, weil das ist es ja eben. WWE steht für vor allen Dingen Entertainment. Weil wenn ich wrestlerisch wirklich die High-Performance sehen will, dann gucke ich All Elite. Und wenn ich Entertainment sehen will, gute Storylines, dann gucke ich eigentlich WWE. Weil das können die bei All Elite eben nicht so gut. Und deswegen ist es ja auch so gut, beides mal zu gucken, weil beides eben unterschiedliche Fokuspunkte hat. Das muss man einfach so sagen.
Ja, und wenn man jetzt allerdings mal die letzten Monate nimmt, dann war AEW in beiden besser tatsächlich.
Ja, gut, das stimmt.
Aber gut, solche Phasen gibt es ja immer.
Ich wollte gerade sagen, solche Phasen hast du mal. Kommen wir aber zum nächsten Match. Das vorletzte, das ist dann Rhea Ripley und Io Sky gegen die Kabuki Warriors. Ja, spekuliert wurde, ob Kairi Sane vielleicht auch heult die ganze Zeit. Aber nein, am Anfang des Matches fühlte sich das tatsächlich so ein bisschen so an, als ob Kairi so gar nichts dagegen hätte, irgendwie die ganze Zeit Io Sky zu verprügeln. Weil, das muss man natürlich sagen, Io Sky wurde am Anfang einfach nur verprügelt von den beiden, von Asuka und Kairi. Und durfte nicht einmal mit Rhea eintappen, warum auch. Die Phase haben sie sehr, sehr lang gezogen, muss ich echt sagen. Später hat man dann in Kairis Gesichtsausdruck doch gesehen, eigentlich will sie das doch nicht so gerne machen und so, aber sie macht es halt wegen Asuka. Und ja, damit wurde ein bisschen gespielt, aber nicht ganz so sehr. Da hätte ich mir das eigentlich viel mehr gewünscht, dass da ein bisschen noch mal mehr Fokus draufgelegt wird. Aber wir haben davor schon Entertainment bekommen. Warum solltest du jetzt so viel Storytelling machen? Aber trotzdem hat es mir ein bisschen gefehlt. Irgendwann kam Rhea rein, war aber auch nur eine kurze Phase, wo sie dominieren konnte. Und dann war es eigentlich sehr ausgeglichen, das Match. So. Oder wie hast du das empfunden? Meinst du so, das war eigentlich schon klar der Gewinner? Oder fandest du das auch sehr ausgeglichen irgendwie?
Also der Gewinner im Vorwiegend des Matches, der war ja klar. Also für mich auf jeden Fall.
Ah.
So, aber vom Match her muss ich sagen, dass man hier schon gezeigt hat, sie haben mit den Kabuki Warriors ein etabliertes Tag-Team und die haben hier schon eigentlich sehr, sehr lange dominiert. Also wirklich lange, auch nachdem Rhea ihren Hot-Tag da hatte und die Halle mal steil gehen durfte. Ja, wie lang ging das? Eine Minute und dann lag die auch am Boden, da haben die Kabuki Warriors die auch verdroschen. Also ich fand die schon überraschend dominant dargestellt. Ich hätte echt gedacht, dass die weniger sehen. Von daher, da war ich ein bisschen überrascht. Aber das ist ja nicht schlecht, weil die alle vier können es. Das war ein gutes Match.
Jo, definitiv. Also, batchmäßig war das auf jeden Fall auch super gut. Die haben richtig abgeliefert. Ja, am Ende gewinnen natürlich Rhea Ripley und Io Sky. Das war ja, wie du sagtest, ja auch nicht eine Überraschung, sondern das war uns ja auch klar. Aber es war halt nicht nur so, dass uns das klar war, sondern wir haben natürlich aber trotzdem während des Matches die Dominanz, damit hätte ich einfach nicht gerechnet bei den Kabuki Warriors. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, am Ende gewinnen Rhea Ripley, Io Sky, feiern da so ein bisschen, aber ich glaube, die Kabuki Warriors sind noch nicht ganz durch mit den beiden, wenn man so Raw sich anschaut.
Ich wollte gerade sagen, das war jetzt ja keine reine Spekulation, sondern eine Tatsache. Nee, Match war rund. Ich meine, Kairi Sane hat immer ein, zwei Mal so ein bisschen traurig geguckt, immerhin ein bisschen, aber ich habe mir storymäßig auch ein bisschen mehr erwartet, dass sie da mehr Gewissensbisse zeigt oder so, aber die war ja komplett auf Linie fast die ganze Zeit. Frisst die am Ende, rettet sie ja sogar noch Asuka und wird dadurch am Ende gepinnt, was Asuka ihr natürlich bei Raw reingerieben hat und sie zur Belohnung durfte sie in Rhea Ripley catchen und da verlieren. Schade, dumm gelaufen. Ja, haben sie jetzt Rhea verdroschen. Die macht vielleicht jetzt einfach mal ein, zwei Wochen Urlaub in Australien, wenn man eh schon da ist, würde sich ja anbieten. Ja, das wird noch weitergehen und ich nehme mal an, das wird jetzt auch noch weiter eskalieren. Aber an sich habe ich da schon Bock drauf. Ganz ehrlich, die vier liefern immer ab. Die kannst du in allen Konzerten zusammenstecken, das wird immer gut. Ich meine auch die Sequenzen mit Asuka und Io Sky oder auch mit Kairi Sane und Io Sky, die kommen ja alle, ne, aus Japan, Stardom und so. Die haben da sich schon richtig die Kicks um die Fresse gehauen. Also das hat richtig gescheppert. Da haben wir mal gesehen, das ist nochmal was ganz anderes als der amerikanische Stil, den die Damen, die meisten Damen pflegen. Das war was anderes, was die da machen. Das war cool. Also das war ein cooles Match. Bisschen wenig Story, stimme ich dir zu. Aber hey, ich hab da meinen Spaß mit gehabt. Ja,
ist so ein bisschen der Strong-Style, den du meinst halt, ne? Dieser Strong-Style, ja.
Ja, Yoshi-Style, glaube ich, heißt das, dass sie da bis dahin viel auch machen, aber sehr ähnlich auf jeden Fall. Mhm. Und das siehst du halt nicht so oft. Und wenn da wirkliche Könner am Werk sind, die auch mal sagen, ey, mit denen kann ich das auch mal richtig durchziehen, die zerbrechen nicht gleich, ja, dann mit denen, ne? Mhm. Mit Rhea Ripley kannst du das ja auch machen, machen wir uns nichts vor. Die kann auch einstecken, gar kein Problem. Und von daher war das ein cooles Match. Kann Game Design auch gerne noch weitergehen. Weiß nicht, vielleicht endet das ja mit einem Wargames-Match der Damen oder so. Könnte, wäre ja denkbar oder sowas. Ja, Wargames möchte ich eigentlich nicht drüber reden, aber gut. Nee, war eine runde Sache. Kommt mal machen. Tat keinem weh.
Alles. Ja, richtig. Nö, deswegen, also auf jeden Fall auch ganz cooles Match. Mal gucken, was sie uns da weiter erzählen. Damit kommen wir jetzt zum letzten Match des Abends. Und das war natürlich Cody gegen Seth Rollins, um auch diesen Mega-Championship-mäßig und den Ring natürlich auch. Und ganz am Anfang, als die beiden dann im Ring standen und alles, hatte Seth Rollins noch bei dieser Ankündigung, hatte er diese Uhr, die ihm ja Cody geschenkt hatte wohl, und hat die dann auch abgegeben, dass sie zur Seite gelegt wird und so weiter. Da hat er schon so ein bisschen drauf geguckt. Und er hat auch während des Matches dann ein bisschen gehadert. Also das Match ging los. Er hatte auch bei seiner Gear wieder so diese gelben Punkte, die so ein bisschen an Dusty Rhodes erinnern natürlich. Und dann zwischendurch macht er auch mal sich über Stardust lustig, indem er da so einen Ratschlag gemacht hat und alles. Aber eigentlich war er oftmals in diesem Match erstmal im Hintertreffen gegen Cody. Und es sah so ein bisschen danach aus, was soll er noch machen, um dieses Match überhaupt zu gewinnen. Und Rollins wirkte wirklich sehr verzweifelt. Oder wie kam dir das rüber?
Nee, du hast es an sich schon gut beschrieben. Erstmal am Anfangsmatch wirkte Rollins auch irgendwie die ganzen letzten Wochen sehr nachdenklich und verunsichert. Und er kam ja auch gar nicht rein. Cody hat ja auf alles eine Antwort und dann irgendwann hat Rollins ja so mal auch ein bisschen am Drücker auf und dann fing er auch was erzählt, dass mit dieser Star das verarscht, fing er auch dann an, arrogant zu werden. Und ab da wurde das Match auch wirklich, also das Match wurde ab da und dann auch immer besser, wo es ein bisschen mehr hin und her ging. Also sowieso, dass die beiden das im Ring abreißen, brauchten wir ja nicht drüber reden vorher. Und ja, es war halt auch wirklich die Geschichte dieses Matches, dass Seth Rollins alles Mögliche versucht und Cody einfach nicht unten bleibt und es ja immer und immer verzweifelter wird. Und das hat er auch fantastisch gespielt. Ich meine, der hat sogar einen fucking Coast-to-Coast-Headbutt gesprungen. Habe ich auch in meinem Leben noch nicht gesehen, dass jemand das macht. Übrigens war auch, glaube ich, gar keine so geile Idee. Aber er hat wirklich alles rausgeholt, was er ging. Er hat die Crossroads auch selber gegen Cody Rhodes gezeigt. Pedigree, alles drin gewesen. Und nichts hat gereicht, weil natürlich Super Saiyajin Cody, schlag den mal, ist nicht so einfach.
Ja, ist so. Und das Ding ist, das ist ja auch unser Problem so ein bisschen, dass Cody einfach viel zu stark dargestellt wird. Aber Rollins musste sich was einfallen lassen. Und das hat er dann auch, indem er sich die Uhr geholt hat. Weil er sagte, okay, wenn ich damit zuschlage, theoretisch, dann wird das was. Aber auch da hat er dann wieder gehadert mit sich und hat gesagt, oh, soll ich das machen oder nicht? Man merkt, er hat so ein bisschen zwischen seiner Heel-Persona und irgendwie Richtung Face-getörnte Persona so überlegt, so soll ich das wirklich machen oder soll ich auf ehrliche Weise gewinnen? Dann hat er sie weggelegt an die Seite und hat sie doch nicht benutzt erstmal, weil er wollte diesen ehrlichen Sieg. Es war so ein bisschen so dieser Enkel mit MJF, wie wir das mal hatten bei All Elite, fand ich. Das hat sehr daran erinnert, muss man wirklich sagen.
Ja, aber
sagen,
mit dem einen kleinen Unterschied, dass MJF auch als Guter nie ein Problem hatte, irgendwas Böses zu tun. Der war einfach dieselbe Person, nur dass die Leute ihn bejubelt haben.
Ja, das ist richtig. Aber er hatte ja mal Skrupel, den Ring einmal einzusetzen. So meine ich.
Gegen seinen besten Freund.
Genau, richtig.
Aber das kann man bei den beiden ja auch spielen. Die haben großen Respekt, haben viel zusammen miteinander durch. Und ich glaube, das war jetzt auch, glaube ich, weniger auf die Heel-Person. Das ist einfach nur das Rollins auch für sich persönlich diesen cleanen Sieg gegen Cody eigentlich unbedingt haben wollte. Für sein eigenes Ego, weil der Mann hat ein Ego und zwar ein riesengroßes.
Ja, definitiv. Und da muss man wirklich sagen, das war schon auf jeden Fall eine krasse Nummer, dass er da so gestruggelt hat. Und dann ist es halt aber so gekommen, dass er davor stand, sozusagen zu verlieren. Und dann hat er doch zur Uhr gegriffen und hat Cody dann, während er den Ansatz hatte, also einmal hat er erst den Ringrichter irgendwie getroffen, so ein bisschen. Dann war der Ringrichter abgelenkt, dann hat er die Uhr an seine Hand genommen und hat dann Cody damit reingehauen, als er gerade den Crossroads ansetzen wollte. Ja, und dann war das Ding durch, ne? Konnte Rollins da seinen Finisher zünden und damit endete das Match und er hat's gewonnen.
Was heißt Finisher zünden? Er hat ihm erstmal einen Storm, den Super Stomp vom Rope verpasst. Also er hat da schon die große Bombe gezündet.
Ja, klar.
Und, ne, aber ich finde auch, dass diese Uhr so thematisiert wurde, das wirkte super random, weil das ja irgendwie nur bei einem Reel gezeigt wurde. Aber er hat ja immer wieder nachgedacht auf diese Uhr gekommen, dass diese Uhr am Ende auch den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmacht. Das war schon in Ordnung erzählt, da kann man gar nicht viel meckern. Und ich meine, ich hatte auf jeden Fall einmal Sorge, dass Cody das Ding vielleicht tatsächlich gewinnt. Mhm. Und zwar bei diesem absurden Crossroads vom Top Rope. Erstmal, den kannst du mit nur den wenigsten Gegnern machen. Und das Ding ist ja brachial gefährlich. Holy shit. Also auch Rhodes ist auch richtig ungeil gelandet. Auch Cody, also den werden wir, glaube ich, nicht mehr oft sehen. Aber da habe ich gedacht, okay, das war's. Dass Rhodes da ausgekickt hat, holy shit, das habe ich nicht kommen sehen. Also wirklich, da hatten sie mich wirklich. Und ich war eigentlich sehr überzeugt, dass Rollins gewinnt. Und das ist ja das Geile, wenn sie irgendwas machen, dass sie dich dann wirklich doch kriegen, dass du vielleicht doch das andere glaubst, wie es ja manchmal damals bei Roman Reigns Matches war. Ich glaube, da wollte man manchmal auch einfach glauben, dass es klappt. Aber ja, genau. Ja, nee, aber sonst habe ich da auch gar nicht so viel mehr an sich anzufügen.
Ja, das war auch alles noch ganz gut, muss man wirklich sagen. Und ja, dann will er natürlich auch erstmal interviewt werden, so wie das ja auch bei Stephanie Van Caer der Fall war. Er hat aber gleich ihr das Mikro aus der Hand gerissen und hat dann einfach dementsprechend selber eine Promo gehalten, was du auch erstmal nach so einem Match machen musst. Das ist auch schon echt krass.
Respekt, ja.
Ja, und natürlich haben wenn er die Promo gehalten hat, hat er danach noch sich ein bisschen gefeiert. Und das war eigentlich alles sehr, sehr nice. Und somit ist ja die Konsequenz gar nicht eingetreten, vor der er so ein bisschen Angst hatte. Jetzt springen wir mal kurz zu Raw, weil das wollen wir noch drin einfügen, was nämlich bei Raw passiert ist. Und da ist es dann so, dass ganz am Ende von Raw, als der Abspann lief, hat dann Bron Breakker ihn einfach gespeert. Das war echt übel.
Ja, Bron Breakker war ja schon irgendwie, wirkte ja eh schon die ganze Zeit so ein bisschen abwesend. Und Rollins hat dann ja aber auch Scheiße von sich gegeben. Erstmal war Rollins ja wieder komplett on top und ultra arrogant. Das kann man ja nicht anders sagen. Und dann hat er ja auch sowas von sich gegeben wie, ja, ey, ich hab's euch doch gesagt, ich bin hier der Geilste, ich bin hier der Visionär. Und ich, ganz wichtig, ich habe das alles alleine geschafft. Ich brauchte keine Hilfe. Und ich habe alle meine Erfolge alleine verdient. Und ja, die sind auch da so, aber ich brauche die nicht. Ich brauche die nicht für meinen Erfolg. Und ja, das war dann wohl, hat dann Bron Breakker sich wohl gedacht, weißt du was, du Penner? Du acknowledgest uns ja gar nicht, um mal im Wrestling-Sprech aktuell zu bleiben. Und hat ihn dann weggewichst aus der Hölle. Und das war absolut überraschend. Das Publikum war auch schockiert. Selbst Paul Heyman, der sah aus, als ob der einen Geist gesehen hat, der Mann. Also das war wieder unglaublich genial von dem Mann gemacht. Und dann hat auch Bronson Reed dann auch komplett verwirrt geguckt und ja, Bron Breakker hat ihm dann gesagt, ey, komm mal hier, ne, hat irgendwas zugesagt, entweder seid ihr mit mir oder gegen mich. Und nach kurzem Zug hat Bronson Reed dann gesagt, ja, ich bin mit dir, alles cool. Und dann haben sie ihn zum Tsunami hingezogen und dann auch hat er auch noch den Tsunami gefressen. Paul Heyman guckte immer noch ziemlich, ziemlich schockiert. Dann sind die beiden zu ihm rüber und relativ schnell hat Paul Heyman dann die Arme von den beiden hochgeladen und sich mit denen gefeiert. Womit wir wohl Rollins jetzt wohl offiziell aus der Vision rausgekickt ist. Und ich muss sagen, es ist ein bisschen überraschend früh, zugegebenermaßen, aber ich finde das richtig, richtig gut. Weil ich finde auch, diese ganze arrogante Scheiße, die Rollins von sich gemacht hat, hätte alles alleine geschafft und so, ist ja eine absolute Lüge. Ohne Heyman hätte er bei WrestleMania nicht gewonnen. Ohne die anderen Jungs hätte er seinen Titel teilweise gar nicht verteidigt. Also er hat halt auch einfach dreckige Scheiße, er hat einfach gelogen. Und wenn dann Bron sagt, reicht mir jetzt hier, ganz ehrlich, als Maul, du Lügner, ich mach dich jetzt weg, ist das völlig in Ordnung. Und ich find's gut, dass man es jetzt nicht zu lange zieht, weil für mich hat das eben mit Rollins nicht so gut funktioniert, muss ich sagen. Ich fand immer jetzt die Wochen oder auch diese Segmente, die waren mit Bron, Bronson und Paul Heyman, viel, viel besser, als wenn Seth Rollins dabei war. Ich fand ihn da, ich weiß, irgendwie passte das nicht so richtig. Und da war er auch 2 Wochen lang weg, um seinen AJ Lee CM Punk-Scheiß zu machen. Dann waren die auch alleine unterwegs. Ich finde die drei eine viel bessere Chemie. Die brauchen Rollins irgendwie nicht. Ich finde die ohne viel interessanter. Und vielleicht hat man jetzt noch Platz, um noch jemanden neuen dazu zu holen. Ist ja auch nicht auszuschließen. Nein, nicht Brock Lesnar, danke. Ich finde das super interessant. Ich bin überrascht, dass sie es so früh machen. Aber ich finde es gut. Weil sie haben uns jetzt mal wieder was gegeben, worüber man ernsthaft reden kann. Ich meine, die Raw war komplett belangloser Müll. Aber das Ding, darüber redet man. Das hat Implikationen für die Zukunft. Jetzt hat Rollins alles verloren, obwohl er gewonnen hat. Ich finde das super interessant einfach. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Das finde ich richtig, richtig gut. wie gesagt, auch wenn es überraschend früh ist, aber ey, du musst es ja nicht totziehen. Ich find's geil.
Ja, ja, also ich find's dann ein bisschen schade, dass sie es wirklich bei Raw dann machen, aber auf der anderen Seite ist es auch gut, dass Cody nicht den Megatitel zweimal hintereinander gewinnt. Wäre dann nämlich auch interessant gewesen, aber so ist es auch irgendwie viel cooler erklärt, wie du schon sagtest. Na, er war sehr arrogant am Anfang der Show, wo er gesagt hat, er macht das alles im Alleingang. Von daher auch nachvollziehbare Gründe. Und ja, vielen Dank, dass du das nochmal so ausführlich erklärt hast, weil genau das ist es. Es ist einfach super viel passiert. Und ja, storytechnisch muss ich sagen, steckt da sehr viel drin. Ich glaube, die können viel machen. Und ganz ehrlich, ich meine, Braun Breaker verdient eh einen Push, von daher einfach machen. Kann nicht viel schief gehen. Die haben Paul Heyman an der Seite. Das heißt, wann immer irgendwas promomäßig abgehen muss, bist du damit immer auf Nummer sicher. Also, wen Besseres kannst du nicht nehmen. Das würde auch zu zweit locker funktionieren. Du müsstest da nicht mal unbedingt jemanden mit reinnehmen. Aber du könntest jederzeit. Und mir fällt da auch ein junges Talent ein, was schon mal eigentlich gut gepusht wurde, aber jetzt sehr lange Zeit vergessen wurde und wer vielleicht danach rücken könnte.
Redest du einfach von Austin Theory?
Oh ja.
Hätte was.
Hätte was. Und ich glaube, das wäre echt ganz geil. Du hast Braun Breaker dann vielleicht als Anführer der Gruppierung. Weil der hat sich ja jetzt auch so ein bisschen da so aufgebaut, hat ja auch zu Bronson Reed gesagt, wenn du nicht mitmachst, dann bist du auch mein Feind. Von daher, why not? Und mit Austin Fury hast du da nochmal auch eine Möglichkeit, auch den mal ein bisschen relevanter zu pushen, weil das mit Grayson Waller hat leider nicht so gut funktioniert, muss man einfach sagen. Und Grayson Waller, das ist eine Verschwendung, was sie mit dem Mann machen, keine Frage. Aber deswegen, ich finde, da ist sehr viel interessantes Potenzial und da müssen wir mal abwarten, was da kommt.
Ja, aber eine abschließende Frage habe ich, ja, da hätte ich zu dem noch. Wer ist denn hier der Gute und wer ist denn hier der Böse? Ich meine, Braun Breaker hat Seth Rollins weggewichst, würde man ja per se sagen, das ist ein Guter, aber irgendwie auch nicht. Ich finde das ganz interessant von der Dynamik. Also wahrscheinlich wird Rollins jetzt wieder Face-Turn, ob ich das brauche, jetzt mal dahingestellt, aber ich finde es so interessant.
Also tatsächlich wäre für mich hier der Heel definitiv Braun Breaker eher, würde ich sagen. Rollins dann in dem Moment der Face. Aber so richtig kannst du das auch nicht sagen. Also, das ist so eine weirde Mischung eben, ne? Eigentlich sind alles Heels, aber die Turn-Gegner da, also ein Face-Turn kannst du damit eigentlich nicht machen. Sie haben Paul Heyman an der Seite, das ist dumm. Das machst du nicht.
Wir können ja auch ein Crowd-Turn leben, das ist ja das Schöne.
Ja, eben genau. Deswegen, das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber so klare Heel-Face gibt's da eigentlich nicht. Aber wenn ich wählen müsste, dann wäre es definitiv, dass Rollins dann der Face ist. Aber wie gesagt, eigentlich alles so ein bisschen sehr schwierig. Und wie ist bei dir? Wie empfindest du das?
Ja, ich finde es auch sehr, sehr schwierig. Ich denke auch, dass wenn da ein klarer Face rausgeht, dann wird es auch Rollins sein, weil er einfach super beliebt ist. Und weil Braun Breaker, Bronson Reed und Paul Heyman als Heels auch einfach viel, viel besser funktionieren. Wir haben es ja bei NXT damals gesehen, wie langweilig war Face Braun Breaker. Holy fucking shit, war der ätzend. Ja. Und dann wurde er irgendwann böser. Und dann wurde er mal interessant. Dann wurde er wieder ein Guter, aber das war scheißegal. Dann war er ja schon cool so. Ja. Ne? Aber fuck, war
Face Cowboy Lesnar.
Cowboy Lesnar. Ja, wie Cowboy Lesnar.
Der war besser Mann, ey. Okay.
Ich denke auch. Wie gesagt, das ist ja schön.
Wir schweifen sehr doll ab, aber ist okay.
Ja, es muss ja nicht schwarz-weiß sein. Das ist ja schön, dass eine wöchentlich laufende TV-Show, das muss nicht schwarz-weiß sein.
Genau, richtig. Deswegen. Ich bin mal gespannt auf jeden Fall, wie es weitergeht. Vielleicht sehen wir da zu Survivor Series was. Ich schätze mal schon. Mal gucken, was. Aber wir wollen natürlich jetzt nochmal zum Fazit kommen der Show. Da frage ich dich natürlich, wenn du dein Hype-Level, wir waren ja, glaube ich, beide bei 5 von 10. Wie würdest du jetzt sagen nach der Show, wie würdest du das bewerten?
Oh, ich finde diese Show wirklich schwer zu greifen, weil es war an sich rein als Show gesehen, das Wrestling, das war alles wunderbar. Da kannst du nicht meckern. Du hattest mit Roman ein bisschen Story, mit Kabuki Warriors ein bisschen Story, mit Vision ein bisschen Story und ein bisschen storylosen Kram. Du hattest einen Banger mit John Cena und AJ Styles. Brachial schwer, aber wie wichtig jetzt die Show im Nachgang ist, wird man über die Show noch lange reden, wahrscheinlich nicht. Aber dennoch würde ich hier sagen, Entwertung war 5, die wurden ganz klar übertroffen. 7,5, 8. Ich gehe meine 8. Grundsätzlich, ich habe da ja mit Werbungskippen wohlgemerkt. war ich durchweg gut unterhalten. Das konntest du wunderbar weggucken. Da war nichts schlecht. Manches ein bisschen belanglos, aber wenn ich es rein nur als diese Show bewerte, war das doch völlig, war es für mich fein. Kein Ultra-Banger, aber mit 8 von 10, ey, kannst du dir geben, überhaupt kein Thema. Ich finde doch, damit bin ich zu, mit 8 finde ich, ist glaube ich ganz gut. Und bei dir?
Ja, würde ich mich glatt anschließen, weil ich würde auch sagen, wenn du noch lange über dieses Event sprichst, dann wahrscheinlich über das Match John Cena gegen AJ Styles. Ich glaube, das wird sich in die Köpfe so ein bisschen reinbrennen, weil das einfach echt ein krasser Banger war. Ich glaube, der Rest ist irrelevant, also es ist egal, ja, mit Rhea Ripley und so, da geht ja der Aufbau weiter, alles schön und gut, auch bei Roman Reigns, aber eben diese großen Titel da, diese Titel juckt kein Mensch, die kommen auch sonst nie irgendwie relevant vor, von daher ist die Show eigentlich irrelevant, aber eben durch John Cena und AJ Styles, glaube ich, wird man doch noch eine Weile darüber sprechen, könnte ich mir gut vorstellen. Weil von den Abschiedsmatches bisher war es so, würde ich sagen, mit das Beste überhaupt.
Ja, das denke ich auch. Das wird am meisten im Gedächtnis bleiben. Und der Rest war halt da, ne?
Genau, richtig.
Aber da war ja auch nichts schlecht bei.
Hey, wir wurden besser unterhalten als bei manch anderen Shows, ne?
Hallo, Wrestlepalooza.
Ja, Wrestlepalooza zum Beispiel, genau. Also von daher, man kann sich nicht beschweren und ja. Ich bin durchaus zufrieden. Freue mich jetzt schon auf das nächste Event. Eventuell.
Nein, tust du nicht.
Nee? Glaubst du,
nein,
glaubst
das du nächste, nicht? Das nächste Saturday Night's Main Event.
Ja, aber.
Danach kommt Survivor Series.
Aber ja, das Saturday Night's Main Event gucken wir ja wahrscheinlich nicht. Sondern wir gucken ja eventuell, das müssen wir uns noch überlegen, eventuell gucken wir Wrestle Dream. Und da.
Maybe.
Mal gucken. Maybe. Wenn wir es gucken, dann erfahrt ihr es, weil dann bekommt ihr wahrscheinlich eine Review von dem Event. Eine Preview wird wahrscheinlich eher ein bisschen schwierig zeitlich. Mal gucken. Aber lassen wir uns überraschen. Bis dahin würde ich erstmal sagen, habt eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Und die letzten Worte mal wieder an Dennis.
Ja, wunderbar. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, ging jetzt doch viel länger als gedacht. Von daher halte ich mich kurz. Tschüss.